Sie hören Ihr Lokalradio auf der 107,1. Bei uns geht es jetzt um ein Thema, das viele Leute gleichzeitig erschreckt und auch ein bisschen fasziniert. Verbrechen sind Teil unseres Alltags und auch unserer Medienlandschaft. Ob nun rein fiktional in Tatortkrimis, mit echtem Hintergrund in Aktenzeichen XY ungelöst oder ganz real auf der Straße. Dem Thema Verbrechen widmet sich in diesem Sommersemester auch die öffentliche Ringvorlesung der Göttinger Universität. Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen behandeln Fragen wie: Ist der Verbrecher krank oder kriminell? Oder was fasziniert uns an Verbrechen und wie gehen wir damit um? Zum Auftakt der Ringvorlesung gab Jörg Martin Jehle eine kriminologische Einführung zu Mythen und Wirklichkeit des Verbrechens. Die Aufzeichnung des Vortrags hören Sie jetzt.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist jetzt 18.15 Uhr. Wir wollen pünktlich beginnen in dem akademischen Viertel. Es freut mich sehr, dass ich mit dieser Auftaktveranstaltung die Ringvorlesung zum sogenannten Bösen eröffnen darf und dass Sie trotz der Osterferien und trotz des wunderbaren Wetters draußen hierher gekommen sind. Zu Beginn muss ich Sie gleich enttäuschen. Sie dürfen von mir kein Referat erwarten, das vom Blut tropft. Das sehen Sie jeden Tag im Fernsehen in den zahlreichen Krimiserien. Wie überhaupt Kriminalität allgegenwärtig ist in unserer Gesellschaft, das ist freilich keine neue Erscheinung. Wenn wir in die Menschheitsgeschichte schauen, dann begleitet das Verbrechen eigentlich die Menschheitsgeschichte von ihren Anfängen an. In den meisten Gründungsmythen wimmelt es geradezu von Mord und Totschlag. Nehmen Sie die griechische Mythologie. So wird Uranus, der erste Herrscher der Welt, von seinem Sohn Kronos entmannt und entmachtet. Dessen Sohn Zeus verschlingt seine schwangere Gattin Metis. Oder nach einer anderen Version verschlingt Zeus Phanes, den ursprünglichen Schöpfer, und schafft die Welt von Neuem. In der Bibel beginnt die Menschheitsgeschichte gleich mit einem Verbrechen, nämlich mit dem Sündenfall, wo das Verbot, das göttliche Verbot gebrochen worden ist. Und kaum haben sich die ersten Menschen fortgepflanzt, schon kommt es zum Brudermord. Das Besondere an der Geschichte von Kain und Abel ist allerdings: Der Mörder Kain muss zwar das Land verlassen, erhält aber keine Strafe, sondern wird sogar durch ein Zeichen Gottes, das sogenannte Kainsmal, vor Blutrache geschützt. Was die Bibel sonst zum Umgang mit dem Verbrechen und den Verbrechern sagt, darüber erfahren wir mehr in dem Vortrag von Thomas Kaufmann. Wir sind allzumal Sünder, am 30. April hier in diesem Saal. Aber natürlich ist das Verbrechen nicht nur Gegenstand von Mythen, sondern zieht sich auch durch die Literatur. Ich meine hier nicht nur Kriminalromane, sondern auch große literarische Werke. Ein klassisches Beispiel ist der Roman von Dostojewski, Schuld und Sühne. Warum das Verbrechen eigentlich sozusagen die Literatur beschäftigt, das wird uns Franziska Mayer in ihrem Vortrag Das Böse in uns, ein Streifzug durch die europäische Geschichte, durch die europäische Literatur am 14.05. berichten. Verbrechen ist ein spannendes Thema, auch in der Gegenwart, und deshalb beschäftigen sich die Medien ständig damit. Denn Sex and Crime sells, wie die Engländer sagen. Verbrechen gilt, ist irgendwo ein Faszinosum, und entsprechend findet sich das auch immer auf den Titelseiten, nicht hier die Bild von letzter Woche. Und die Frage ist, was fasziniert uns eigentlich am Verbrechen? Dazu werden wir einen Vortrag hören von Barbara Krahe. Sie fragt sich aber auch, was stößt uns ab und wie wirkt die Kriminalität in den Medien? Das ist am 25.06. Bevor ich aber auf die eigentliche kriminologische Sichtweise eingehe, möchte ich noch eines begrifflich klären. Was ist das überhaupt, das Verbrechen? Gibt es so etwas wie das natürliche Verbrechen? Gibt es das Böse an sich, die Mala per se? Nehmen wir die 10 Gebote, zum Beispiel, du sollst nicht töten. Auch dieses Gebot gilt nicht immer. Im Krieg sollst du töten und in der Notwehrsituation darfst du töten. Nehmen wir das weitere Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Das war in der Tat bis 1969 noch strafbar, aber heute wäre es völlig unverständlich, wenn wir das noch bestrafen wollten. Also letztlich ist das, was wir als Verbrechen auffassen, abhängig von der jeweiligen Gesellschaftskultur. Man kann weitere Beispiele machen, die körperliche Züchtigung. Ich selbst bin noch als kleiner Junge in der Volksschule mit einer Tatze bestraft worden, weil ich vorlaut war. Und das wäre heute natürlich eine Körperverletzung im Amt. Nehmen Sie die Abtreibung, die war zu manchen Zeiten mit der Todesstrafe belegt, in manchen Zeiten war sie vollkommen straffrei. Also Kriminalität, was wir unter Kriminalität verstehen, hängt ab von der jeweiligen Gesellschaftskultur. Entschuldigung, ich habe leider eine Allergie und jetzt hoffe ich, dass meine Stimme durchhält. Heute verstehen wir unter Kriminalität den Teilbereich normabweichenden Verhaltens. Das abweichende Verhalten beginnt mit dem Verstoß gegen ungeschriebene Verhaltensnormen. Zum Beispiel, wenn Sie sich hier lauthals mit Ihrem Nachbarn unterhalten würden, während meines Vortrags, würde es vielleicht auf die Missbilligung Ihrer Nachbarn und vielleicht auch meiner stoßen. Es gibt dann zivilrechtliche Normverstöße. Der Schuldner zahlt zu spät. Das kann einen Schadensersatz nach sich ziehen, also eine Vertragsstrafe. Es gibt die ordnungsrechtlichen Verstöße, Verstöße gegen Parkverbote, Geschwindigkeitsüberschreitung und so weiter mit einem Bußgeld bedroht. Und schließlich gibt es dann die Strafgesetze, die mit Freiheits- und Geldstrafe bedroht sind. Also wir müssen uns heute zurückziehen auf eine formale Betrachtung. Kriminalität ist schließlich eigentlich nur das, was durch das Strafgesetzbuch und durch das Nebenstrafrecht definiert ist. Aber wenn Sie da reinschauen ins Strafgesetzbuch oder in die Nebenstrafgesetze, gibt es nicht die Kriminalität, sondern es gibt vollkommen unterschiedliche Delikte in allen Lebensbereichen. Da ist der Ehegattenmord und auf der anderen Seite das Schwarzfahren, das von den meisten von Ihnen wahrscheinlich schon gar nicht mehr als Straftat empfunden wird. Da ist der Raubüberfall, da ist der Ladendiebstahl, da ist der sexuelle Missbrauch auf der einen Seite, da ist der... Was ist jetzt los? Da ist der Versicherungsbetrug, da ist die Korruption und der Verkehrsunfall auf der anderen Seite, da ist die Steuerhinterziehung in millionenfacher Höhe und auf der anderen Seite das illegale Herunterladen von Internetinhalten. Auf all diese Deliktsbereiche kann ich natürlich nicht en Detail eingehen. Ich muss mich mit einigen groben Strichen begnügen, um das Bild der Kriminalität zu zeichnen. Und damit komme ich jetzt zur Frage, was tut eigentlich die Kriminologie? Was macht sie? Womit beschäftigt sie sich? Ich habe Ihnen hier eine etwas umständliche Definition mitgebracht, also man kann die kurz zusammenfassen. Wir beschäftigen uns mit den Entstehungsbedingungen von Kriminalität, mit den Erscheinungsformen, mit ihrer Prävention und wie die Gesellschaft mit ihr umgeht. Also es geht für uns nicht um die Frage, was Sie im Krimi immer sehen, wie können wir eine Tat aufklären oder wie können wir den Täter überführen. Das überlassen wir der Kriminalistik. Die Kriminologie bemüht sich eben, ein großes Bild zu entwerfen und eher generelle Aussagen zu treffen. Wir sind aber nicht alleine mit der Beschäftigung, mit der Kriminalität, sondern das machen auch andere Wissenschaften. die in Teilbereichen eben wichtige Beiträge zur Erklärung der Kriminalität beitragen. Da ist einmal die forensische Psychiatrie. Dort werden wir auch einen Vortrag hören von Jürgen Müller unter dem schönen Titel Krank oder Kriminell. Da haben wir zum anderen die Kriminalsoziologie. Dieter Herrmann wird unter dem Titel Kriminalität ist normal über die Erkenntnisse der Kriminalsoziologie referieren. Und schließlich die Kriminalpsychologie. Da haben wir den Vortrag von Thomas Bliesner mit dem Titel Beschädigte Seelen, frühkindliche Sozialisationsstörungen und spätere Verhaltensstörungen. Die Daten sind jeweils da. So, wir kommen jetzt zum Kern der Kriminologie. Das will ich machen anhand dieser vier Grundbegriffe der Kriminologie. Da haben wir die Tat und die verbindet den Täter mit dem Opfer. Der Täter verursacht die Tat und die Tat hat Folgen beim Opfer. Und das alles ist umfasst von der sozialen Kontrolle, die entweder Taten verhindern möchte oder auf Taten reagiert, auf Täter und auf Opfer. Also zum Ersten, zur Tat. Ich gebe Ihnen mal einen Überblick über die Kriminalitätslage und verbinde das mit der ersten These. Kriminalität ist überall. Die Frage also, wie verbreitet ist Kriminalität? Ich gehe nun mal zurück. Ich berichte Ihnen jetzt ein paar Ergebnisse, die ich selber erhoben habe, und zwar in meiner Vorlesung Kriminologie an Jurastudenten und anderen Studierenden. Ich habe sie gefragt, ob sie schon einmal ein kleines Delikt begangen haben oder schon mal Opfer eines kleinen Delikts geworden sind. Und die Ergebnisse berichte ich Ihnen hier kurz. Wenn wir hier, was hier rot umrahmt ist, uns anschauen, dann sehen Sie, Schwarzfahren begeht so gut wie jeder, Frauen wie Männer, von den Studierenden. Wir haben die Urheberrechtsverletzung, die auch sehr weit verbreitet ist, also das illegale Herunterladen von irgendwelchen Inhalten. Wir haben das Fahren ohne Fahrerlaubnis, also das wahrscheinlich, bevor man den Führerschein hat. Das ist auch relativ weit verbreitet. Wir haben schließlich den Verstoß gegen BTMG, der Joint, der auf der Party herumgeht, sozusagen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch, sehe ich das nicht richtig, den Ladendiebstahl, der hat in den letzten Jahren etwas abgenommen, also früher hätten da mehr als 50% geantwortet. Wir kommen jetzt dann, das war so ein bisschen Highlight, also leichte Taten werden fast irgendwann einmal im Leben von fast jedem begangen, leichte Straftaten. Wie sieht es jetzt mit den Opfern aus? Wir haben hier die höchste Opferquote ist beim allgemeinen Diebstahl, auch noch relativ stark verbreitet. Ist der körperliche Angriff bzw. die Körperverletzung bei den Jungs bei 50%, bei der Hälfte, bei Frauen deutlich weniger. Also Frauen sind deutlich weniger Opfer von Gewalttaten, was zunächst mal verblüfft. Ich komme darauf nochmal zurück. Das umgekehrte Verhältnis haben wir bei der sexuellen Belästigung. Dort sind jede zweite Frau gibt an, schon mal sexuell belästigt zu sein. Bei Männern ist diese Quote sehr gering. Ähnlich ist es beim Stalking. Also kurz zusammengefasst, die meisten von uns werden im Laufe ihres Lebens einmal Opfer eines leichten Delikts. Das war jetzt die sogenannte Dunkelfelduntersuchung. Es gibt inzwischen auch amtliche Dunkelfelduntersuchungen. Die Ergebnisse sind aber ganz ähnlich. Also das ist nicht etwas, was jetzt eine Besonderheit von Göttinger Studenten wäre. Wie sieht es jetzt nach der allgemeinen, generellen polizeilichen Kriminalstatistik aus? Wir haben jedes Jahr etwa 6 Millionen Straftaten, die in Deutschland polizeilich registriert werden. Davon sind 2 von 5 Delikten Diebstähle und wenn man das zusammenfasst, Eigentums- und Vermögensdelikte, dann sind es 3 von 5. Also die Mehrzahl sind Eigentums- und Vermögensdelikte. Ist das viel oder ist das wenig? Also wir können sagen, Straftaten sind häufige Ereignisse. Das kann man demonstrieren, indem man die sogenannte Verbrechensuhr benutzt. In Deutschland jede Minute eine Körperverletzung. Alle 4 Minuten ein Wohnungseinbruchsdiebstahl, alle 10 Minuten ein Raub, alle 40 Minuten eine Straftat gegen sexuelle Selbstbestimmung und 3-mal täglich ein Mord in Deutschland. Wenn wir den Bezug auf Europa nehmen, wenn wir Bezug auf die Welt nehmen, dann kommen wir auf ganz andere Zahlen. Dann passiert jede Sekunde etwas Schreckliches. Ist das aber eine sinnvolle Betrachtungsweise? Man kann es auch ganz anders machen, so macht es die amtliche Kriminalstatistik auch. Sie nimmt eine fassliche Größe von 100.000, also nehmen wir an, Göttingen habe 100.000 Einwohner, hat ja ein bisschen mehr, dann können Sie hier Ihr Opferrisiko ablesen. Also auf 100.000 kommen etwa 770 Körperverletzungen im Jahr, 141 Einbrüche, 53 Raube, aber ein vollendeter Mord. Also, wenn nehmen wir die Einbrüche, dann haben Sie das Risiko von 0,14% Opfer eines Einbruchs zu werden pro Jahr. Das steigert sich natürlich im Laufe der Zeit, sodass man dann am Schluss dann doch ein relativ beträchtliches Risiko hat. Also einer von 700 Einwohnern in Göttingen ist davon betroffen im Jahr vom Einbruch. Was den Mord angeht, da ist das statistische Risiko relativ gering beim vollendeten Delikt. Da müssen, wenn Sie 100 Jahre alt werden, nehmen wir mal an, dann ist das Risiko 1 zu 1000. Also in 999 Fällen sterben Sie eines anderen Todes. Also man kann auch hier zusammenfassen, Opfer leichter Delikte wird man schnell, Opfer schwerer Delikte ist ausgesprochen selten und unwahrscheinlich. Die zweite Frage, die sich stellt, früher war alles besser, war früher tatsächlich alles besser. Wie entwickelt sich die Kriminalität? Ich habe Ihnen jetzt erspart, die langfristige Entwicklung darzustellen. Wir hatten in der alten Bundesrepublik ein stetiges Wachstum der Kriminalitätsrate. Bis in die 90er, bis Anfang der 90er Jahre. Ich fange jetzt an sozusagen mit dem Vereinigten Deutschland. Und da haben wir zunächst einmal Anfang der 90er Jahre eine große Verunsicherung der Bevölkerung, ganz ähnlich wie heute, die auch eine wachsende Kriminalitätsfurcht nach sich gezogen hat. Und nach einer Befragung in 1994 hat jeder zweite Ostdeutsche es für wahrscheinlich gehalten, dass binnen eines Jahres in der eigenen Wohnung eingebrochen wird. Also eine unglaubliche Verunsicherung. Das reale Opferrisiko lag natürlich deutlich unter 1%, aber es war einfach ein Faktum. Wie hat der Präsident des BKA neulich gesagt, auch Emotionen sind Fakten. Ob man das so stehen lassen sollte, weiß ich nicht. Aber jedenfalls hat es damals die Kriminalpolitik sehr stark beeinflusst. Ein paar Jahre später oder deutlich später hat die Bundesregierung festgestellt, die Kriminalitätsfurcht hat stark abgenommen. Sie befindet sich auf dem historisch tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung. Und wie ist es heute? Wir haben heute wiederum ein Wachsen der Kriminalitätsfurcht. Aber, das hat die jüngste Befragung ergeben, 80% der Bevölkerung fühlen sich in ihrer Wohnumgebung sicher und rund 10% halten einen Wohnungseinbruch bei ihnen im nächsten Jahr für wahrscheinlich. Auch hier ist natürlich das Risiko überschätzt. Aber Sie sehen, wir haben eine doch wiederum deutliche Verunsicherung. 20% fühlen sich eben unsicher in ihrer Wohnumgebung. Wie ist das mit den realen Zahlen? Stimmt das überein? Wir haben hier die Entwicklung, ich weiß nicht, ob ich das so zeigen darf, ich soll mich ja wegen der Kamera nicht wegbewegen. Hier sehen Sie eine Entwicklung nach unten zwischen 1993, 2003 und 2013. Das ist die Gesamtentwicklung, das sind die Eigentums- und Vermögensdelikte. Die Entwicklung geht im Wesentlichen parallel. Und hier unten haben Sie so als kleine Reste einerseits die Gewaltkriminalität und andererseits den Wohnungseinbruch. Da sehen Sie eine unterschiedliche Entwicklung. Bei die Gewaltkriminalität, die wächst bis 2003 und sinkt dann wieder leicht ab. Bei der Wohnungseinbruchskriminalität ist es anders. Da haben wir ein hohes Niveau in 1993. Das sinkt dann deutlich ab und ist dann 2013 wieder angestiegen. Jetzt haben wir die jüngsten Jahre, 2015, 16 und 17. Wir haben hier etwas Besonderes. Ich habe hier oben aufgetragen die sogenannten ausländerspezifischen Delikte. Das sind also insbesondere illegaler Grenzübertritt. Also jeder, der um Asyl sucht, der muss zunächst mal illegal die Grenze übertreten. Und das ist eine Straftat für sich, die dann, wenn er anerkannt ist, natürlich nicht mehr verfolgt wird. Aber die wird natürlich bei der Polizei gezählt. Und wenn man diese rausrechnet, dann bewegt sich in 15 und 16 die Kriminalität, ungefähr auf dem gleichen Niveau wie vorher und sinkt dann in den Folgejahren deutlich ab. Parallel geht es mit der Eigentums- und Vermögenskriminalität. Also seit 4 Jahren haben wir ständig abnehmende Zahlen. Das stimmt nicht ganz. Im Bereich der Gewalt- und der Wohnungseinbruchskriminalität beim Wohnungseinbruch, da haben wir in der Tat sinkende Zahlen. Das hat also seit einigen Jahren sinkt der Wohnungseinbruch wieder auf ein, wie soll ich sagen, erträgliches Maß. Und bei der Gewaltkriminalität ist es nicht ganz der Fall. Aber das, was die Gewaltkriminalität angeht, vielleicht noch ein Wort, weil das ja durch die Presse immer wieder hochgepusht wird, die Gewalt von Flüchtlingen. Ich zitiere hier eine Untersuchung von Pfeiffer, der in Niedersachsen dieses Verhältnis untersucht hat. Was wir sehen ist, wir haben insgesamt keinen Anstieg der Gewaltkriminalität, sondern so eine leichte Delle, das geht auch, setzt sich 2017 auf dem gleichen Niveau fort. Wir haben bei den deutschen Tatverdächtigen ein Absinken, aber wir haben unten hier rot ein Ansteigen der Gewaltdelikte unter Flüchtlingen. Das geht parallel natürlich mit dem Anstieg der Flüchtlinge insgesamt. Also wenn man jetzt die Größenverhältnisse sieht, ich habe es jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, wir haben im Jahr 2016 ungefähr 180.000 Flüchtlinge in Niedersachsen gehabt, davon überwiegend junge Männer und davon sind eben 2000 aufgefallen wegen Gewaltdelikten. Hinzu kommt, dass die meisten Delikte, ein Großteil der Delikte innerhalb der Einrichtungen stattfindet, dass also die Opfer keine Deutschen sind, sondern ebenfalls andere Flüchtlinge, weil eben auch die Zusammensetzung extrem heterogen ist. Ich will das jetzt nicht verharmlosen und wir müssen in der Tat aufpassen, dass wir auf mittlere Sicht da nicht ein großes Problem kriegen, nämlich dann, wenn es uns nicht gelingt, die Bleibe Berechtigten zu integrieren hier. Dann kann es auf mittlere Sicht durchaus ein Problem geben. Aber im Moment können wir, glaube ich, feststellen, dass die Kriminalitätsentwicklung entgegen dem medial vermittelten Bild nicht so ist, dass sie ständig wächst, sondern in den vergangenen im vergangenen Jahrzehnt sogar eher leicht gesunken ist. Und zweitens, die Flüchtlingswelle hat sich zwar kriminalstatistisch ausgewirkt, aber hat nicht zu einer gravierenden Steigerung der Deliktshäufigkeit geführt. So viel vielleicht jetzt zunächst mal zu dem zu den Taten. Man könnte da noch vieles sagen und vielleicht können Sie nachher auch noch Fragen stellen, was Sie besonders interessiert. Ich muss jetzt weiterschreiten und komme zu dem nächsten Begriff, dem Täter. Und will Ihnen da einige Thesen bringen, die teilweise Mythen sind und teilweise Vorurteile. Und teilweise ist, wie an vielen Vorurteilen, ja auch ein bisschen was dran. Wir gehen zunächst mal ins 19. Jahrhundert. Und da gibt es diese schöne These von Cesare Lombroso: Der Mensch wird als Verbrecher geboren. Das ist ein Versuch einer Typologie, anhand von äußeren Merkmalen bestimmte Verbrechertypen zu zeigen. Das sind meistens oft Personen, die dann entweder mit der Todesstrafe belegt worden sind oder eben schwere Gefängnisstrafen erlitten haben. Man hat tatsächlich das versucht, das ist aber natürlich letztlich gescheitert. Die Erklärung von Lombroso ist: Der Verbrecher zeigt physische und mentale Anomalien aufgrund von einer Degeneration oder von Atavismus, nämlich dem Wiederauftreten von Merkmalen unserer stammesgeschichtlichen Vorfahren, also sprich den Affen. Also insbesondere die Aggression, die ist so etwas, wie das, wenn Sie Lombroso folgen, wie das Tier im Menschen. Ich glaube, man tut dem Tier nicht recht, wenn man das so bezeichnet. Und dazu haben wir dann einen schönen Vortrag, wo an der Hand der Primatenforschung Herr Zinner zeigt, dass die Primaten die Aggression nicht vollkommen willkürlich ausüben, sondern dass die mit bestimmten Ritualen und Grenzen verlaufen. Und er fragt sich dann auch, was wir dann dafür für die Forschung am Menschen lernen können. Das ist der nächste Vortrag, nächste Woche hier in diesem Saal. Es gibt natürlich durchaus, also die reine biologische Kriminalitätstheorie, die existiert nicht mehr, aber es gibt natürlich auch biologische Merkmale, die eine Rolle spielen. Nehmen Sie die schlicht das Alter. Bekanntlich lässt im Alter ja alles nach. Auch die Kriminalität, deshalb sind die Gefängnisse nicht überaltert, sondern da finden sich ganz wenige Alte. Und natürlich auch das Geschlecht, die Kriminalität, insbesondere die Gewaltkriminalität, ist männlich. Ich kann Ihnen das demonstrieren. Das sind die statistischen Verhältnisse. Die Frauen, die die Mehrzahl der Bevölkerung darstellen, was ich 53%, sind sehr unterrepräsentiert bei der Gewaltkriminalität mit 14%. Also ein bisschen Biologie spielt doch offenbar noch eine Rolle. Ich kann das jetzt nicht weiter vertiefen. Ich nehme auch an, dass dazu Herr Zinner noch ein bisschen was sagen wird. Jetzt gehen wir auf die andere Seite, auch 19. Jahrhundert, die Soziologie, die mit der Biologie um die Deutungshoheit gestritten hat. Da heißt es, die ganze Welt ist schuldig, außer dem Verbrecher. Also, der Mensch kommt sozusagen als Tabula rasa, als unbeschriebenes Blatt auf die Welt und dann wird ihm durch einen Nürnberger Trichter werden ihm die Inhalte, die äußeren Einflüsse eingefüllt und er ist geprägt durch die Umwelt. Dürkheim geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, Kriminalität ist eine soziale Erscheinung und ist mit Sozialem zu erklären. Also wir brauchen eigentlich gar nicht auf psychische Eigenschaften gehen, sondern wenn wir wissen, wie die Sozialstruktur einer Gesellschaft ist, dann wissen wir, wie die Kriminalität dort ausschaut. Auch dazu werden wir einen Vortrag hören von Dieter Herrmann, Kriminalität ist normal, von Emil Dürkheim zu aktuellen Erkenntnissen der Kriminalsoziologie. Es gibt eine prominente Kriminalitätstheorie aus dem soziologischen Bereich, aus der amerikanischen Kriminalsoziologie, Die heißt, kriminell wird man aus Mangel an sozialen Bindungen, die sogenannte Bindungs- oder Kontrolltheorie von Hershey. Er sagt, im Prinzip ist es die soziale Einbindung, Familie, Arbeit und Freundeskreis, die einen von Delinquenz abhält. Nicht der Blick ins Strafgesetzbuch, nicht die abstrakte Strafdrohung, sondern die Sorge, dass man seine sozialen Bindungen gefährdet, wenn man Straftaten verübt. Umgekehrt, wenn man diese Bindung eben nicht hat, wenn man nicht integriert ist, wenn man nicht sozial eingebunden ist, dann hat man eigentlich im Sozialen nichts zu verlieren und dann kann man das Risiko einer Straftat relativ leicht eingehen. Das ist so seine Erklärung. Und gleichzeitig ist damit eigentlich verbunden auch ein Ansatz für Kriminalprävention. Wenn es so ist, dass uns die soziale Einbindung abhält von Straftaten, dann müssen wir Sorge dafür tragen, dass die Jugendlichen, die Kriminalitätsgefährdeten, sozial integriert werden, um sie abzuhalten von Straftaten. Eine weitere Perspektive ist, frühkindliche Sozialisationsstörungen führen zu späterem dissozialen bzw. kriminellen Verhalten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel im Strafvollzug blicken und uns die Strafgefangenen anschauen, dann finden wir dort eine Häufung von familiären Belastungen, von desolaten häuslichen Verhältnissen, von Broken Home und so weiter. Und das sind so in gewisser Weise Risikofaktoren. Wir haben aber inzwischen durch die moderne Forschung gelernt, dass nicht jeder, der in solchen Verhältnissen aufwächst, dann tatsächlich auch ein Krimineller werden muss, sondern es gibt Schutzfaktoren. Es gibt Möglichkeiten, mit Belastungen umzugehen, Coping oder wie die Psychologie jetzt neuerdings eher sagt, Resilienz. Und dazu wird Thomas Bliesner einen Vortrag halten, beschädigte Seelen, frühkindliche Sozialisationsstörungen und spätere Verhaltensstörungen. Vielleicht so als kleines Beispiel. Das sind die desolaten Verhältnisse von Oliver Twist in dem Waisenhaus. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Roman noch kennt. Das ist sehr gut beschrieben, wie er dann auch in eine kriminelle Karriere einmündet und dann am Schluss so als Märchen noch sozial gerettet wird. So, wieder Perspektivenwechsel. Kriminelle sind krank oder pervers. Da darf dieses Bild natürlich nicht fehlen. Das ist der Fritz Hamann, dessen Kopf war bis vor wenigen Jahren noch in der Rechtsmedizin in Göttingen, bevor er dann mit Anatomieleichen bestattet worden ist. Der hat mehr als 20 Jugendliche und junge Männer auf bestialische Weise umgebracht. Der Göttinger Psychiater, der da beteiligt war und ihn begutachtet hat, der kam allerdings zur vollen Zurechnungsfähigkeit. Ich glaube, das wäre heute nicht mehr möglich. Aber da war die Volksempörung so groß, dass unbedingt eine Todesstrafe herauskommen musste. Selbst der Hamann ist nicht sozusagen freigesprochen worden, sondern man hat ihm Schuld zugesprochen und ihn entsprechend bestraft. Aber in der heutigen Praxis ist das eine absolute Ausnahme, Straflosigkeit wegen mangelnder Schuld. Die psychische Verfassung führt nur dann zur Schuldunfähigkeit, wenn der Täter nicht anders handeln konnte. Das ist die klassische Formulierung des Bundesgerichtshofs. Wenn der Mensch nicht anders handeln konnte, als er gehandelt hat, weil eben ihn die psychische Verfassung dazu gedrängt hat. Es gibt auch die Einschränkung der Steuerungsfähigkeit, die führt dann zur verminderten Schuldfähigkeit, bedeutet aber, dass die Täter gleichwohl bestraft werden können, aber mit einer milderen Strafe in der Regel. Wir werden zu diesem Bereich von Jürgen Miller einen Vortrag haben, krank oder kriminell, die Perspektive der forensischen Psychiatrie. Wieder die Perspektive diesmal des geltenden Rechts. Der Verbrecher entscheidet sich aus freien Stücken für die Straftat. Das ist aber nicht nur das geltende Recht, sondern das ist im Grunde genommen die Auffassung in der Gesellschaft oder überhaupt im Recht. Wir haben den mündigen Bürger, den wir verantwortlich machen. Wir machen unseren Partner verantwortlich, wir machen unsere Kinder verantwortlich. Wir verlangen von ihnen, für ihre Taten Verantwortung zu übernehmen. Und das setzt im Grunde genommen voraus, dass sie etwas dafür können, so wie sie sich verhalten. Das ist die Basis unserer Gesellschaft. Und das bedeutet letztlich, wir müssen empirisch fragen, gibt es so etwas wie einen freien Willen oder sind wir völlig determiniert? Von Franz von Liszt, einem berühmten Kriminalpolitiker und Strafrechtler zu Beginn des 20. Jahrhunderts, stammt der Satz, das Verbrechen ist das Produkt aus der Eigenart des Täters im Augenblick seiner Tat und aus den ihn umgebenden äußeren Verhältnissen. Also, die Tat ist ein Produkt von Anlage und Umwelt, von Freiheit kommt da nichts vor. Wie verhält sich die heutige Kriminologie dazu? Wir haben keine deterministische Auffassung, es gibt nicht die Ursache für die Kriminalität. Wir haben, wenn man so will, einen probabilistischen Ansatz. Wir schauen, welche Risikofaktoren gibt es, die eine Straftat wahrscheinlich oder wahrscheinlicher machen. Jetzt ein harter Satz. Kriminelle sind Menschen wie du und ich. Das Bild ist aufgenommen, als Hoeneß noch nicht verurteilt worden ist. Ein solches Bild wird man heute wahrscheinlich nicht mehr knipsen können. Okay, also was steckt hinter dieser Idee? Das ist die Theorie der rationalen Wahl, the rational choice. Das heißt, jeder Mensch richtet sich nach seinem Vorteil aus. Und er wird immer nach seinem Vorteil, er wird immer das so handeln, dass es für ihn vorteilhaft ist. Aus der Schule des Nobelpreisträgers Gary S. Becker stammt der Satz, eine Person begeht eine Straftat, wenn der für sie erwartete Nutzen größer ist als der Nutzen einer anderen Aktivität, beziehungsweise wenn der erwartete Nutzen die erwarteten Kosten übersteigt. Und diese kalkulatorische Haltung, die finden wir nicht so ganz selten in der Wirtschaft. Ich gebe Ihnen da ein paar Beispiele. Jüngste Schlagzeilen, Cum-Ex, der größte Steuerraub in der deutschen Geschichte. Klage wegen Libor-Manipulation, Deutsche Bank zahlt Millionenstrafe. Heute, Ex-Chef Winterkorn angeklagt wegen schweren Betrugs in Sachen Abgasmanipulation. Krankenkassenbetrug, krank, kränker, korrupt. Oder ganz nah bei uns, an meiner Fakultät, verkaufte Jura-Examiner, Skandalrichter, muss 5 Jahre ins Gefängnis. Also was wir hier sehen, ist, dass offenbar es eine große Versuchung gibt, wenn es Geld lockt, zu illegalem Handeln zu greifen. Frage ist, passt dieses Modell des Homo economicus nicht nur für Wirtschaftskriminalität, sondern ganz allgemein für alle Straftaten? Sind wir alle verführbar, sind wir alle potenzielle Straftäter? Handeln wir alle nur nach unserem Vorteil? Da wird es einen interessanten Vortrag geben von Claudia Käser, Homo economicus, ein Erklärungsmodell für Wirtschaftskriminalität. Fragezeichen ist wichtig, denn sie wird uns sicherlich aufführen, dass es auch gegen andere Modelle gibt und andere Handlungsmotive als nur der egoistische Vorteil. Jetzt mache ich einen Sprung. Wir haben jetzt die Tat gehabt, jetzt den Täter, jetzt kommen wir zum Opfer. Auch hier einige Thesen, die teilweise Mythen, teilweise Vorurteile sind. Wie werden alle Opfer von kriminellen Handlungen? Es gibt, das habe ich vorher schon erwähnt, eine jüngste Befragung des Bundeskriminalamts, wo ein Bevölkerungsquerschnitt befragt worden ist, inwiefern er Opfer geworden ist in den letzten 5 Jahren. Und da haben wir oben den persönlichen Diebstahl und den Betrug mit über 10%. 5 Jahre, wenn Sie das auf die Lebenszeit hochrechnen, ist vollkommen klar, jeder hat die Chance, Opfer eines Diebstahls oder eines Betrugs im Laufe seines Lebens zu werden. Ganz hoch ist die Schadsoftware. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Formulierung der Frage so war, dass es wirklich sich um Schadsoftware gehandelt hat, also ob es da wirklich um kriminelle Machenschaften ging. Da ist die Quote liegt da bei 25%, das ist extrem hoch. Also, und da hätte man dann lebenszeitlich eine ganz, ganz hohe Chance, tatsächlich davon betroffen zu werden. Also was sich hier wiederum zeigt, ist tatsächlich, ja, die meisten Menschen werden im Laufe ihres Lebens Opfer eines leichten Delikts. Etwas speziellere These: alte Menschen und Frauen werden bevorzugt opfern. Ist das richtig? Das ist nur richtig bei spezifischen Delikten. Also der klassische Enkelbetrug bei alten Menschen oder der Handtaschenraub für die alte Dame, die da durch die Fußgängerzone geht. Es ist aber nicht richtig fürs Allgemeine. Frauen und alte Menschen sind die Opfergruppen, die am wenigsten betroffen sind. Bei spezifischen Delikten ist es anders. Bei Frauen insbesondere natürlich sind die Sexualdelikte besonders prominent. Auch dazu werden wir einen Vortrag hören von Katrin Höffler, das Böse und die Frauen als Opfer und als Täterinnen. Man hat diesen scheinbaren Widerspruch zwischen einerseits, man ist geringer Opfer tatsächlich, und andererseits haben diese Bevölkerungsgruppen etwas mehr Kriminalitätsfurcht, die Frauen wie die alten Menschen. Den hat man ausgedrückt mit dem sogenannten Kriminalitätsfurchtparadox. Das ist aber, wenn man genau hinguckt, gar kein Paradox, sondern das ist ganz natürlich zu erklären. Die Menschen, die mehr Angst vor dem Verbrechen haben, die vermeiden Situationen, in denen man Opfer werden kann. Also alte Menschen gehen eben dann nicht mehr unbedingt nachts aus oder Frauen nicht alleine durch einen dunklen Park. Und damit vermeiden sie die Opfersituationen und werden deshalb auch weniger Opfer. Also es ist im Wesentlichen das Vermeideverhalten, das von der Kriminalitätsfurcht hervorgerufen ist und das zu geringerer Opferwerdung führt. Wir haben umgekehrt die Männer, die bevorzugt Opfer werden, insbesondere von Gewaltdelikten. Auch hier ist die Erklärung relativ einfach, das sogenannte Lebensstilkonzept. Junge Männer gehen eben nachts nochmal um die Häuser oder in bestimmte Milieus und da tritt man eben dann auch leichter Opfer oder betrinken sich in der Kneipe und können dann sehr viel leichter betrogen oder bestohlen oder geschlagen werden. Also das ist klar, die alte Menschen und Frauen werden in bestimmten Bereichen bevorzugt Opfer, aber generell sind es die jungen Männer, die sowohl bei den Tätern als auch bei den Opfern prominent sind. Da könnte man jetzt fortsetzen. Der alte Volksmund sagt, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Vielleicht auch hier ein kleines Bildchen. Also wenn Schalke und Dortmund-Fans aufeinandertreffen, dann ist was angesagt, dann kann es auch leicht zu Körperverletzung, Beleidigungen, Raub und so weiter kommen. Und da gibt es so etwas, was wir als Täter-Opfer-Affinität bezeichnen. Also Täter und Opfer unterscheiden sich gar nicht. Die Opfer sind im Grunde genommen selber schuld, beziehungsweise sie könnten genauso gut Täter sein und umgekehrt. Also Opfer und Täter sind im Prinzip austauschbar. Und das ist vielfach bei Gewaltkriminalität so, dass Opfer und Täter sich da nicht viel nehmen. Und dass es eher vom Zufall abhängt, wer zuerst die Faust am Kinn hat. Jetzt vielleicht ein harter Satz. Die Opfer müssen für ihre Sicherheit selber sorgen. Da ist an dem Satz ist was dran. Wir können nicht neben jedem gefährdeten Menschen oder neben jedes gefährdete Gebäude einen Polizisten stellen. Also ein Stück weit muss man auch für seine eigene Sicherheit sorgen. Wer im Bus seinen Geldbeutel liegen lässt, der muss mit Diebstahl rechnen. Wer während seines Urlaubs das Kellerfenster offen lässt, der muss mit einem Einbruch rechnen und die Versicherung zahlt zudem nicht. Also ein Stück weit Eigenschutz ist erforderlich, aber natürlich muss für das Große, für alles, vor allem für die Sicherheit in der Öffentlichkeit der Staat sorgen. Wenn wir das nicht tun, und das haben wir eben in bestimmten Ländern, die eine desolate staatliche Struktur haben, dann werden sich die Opfer oder die potenziellen Opfer, die Bürger, selber schützen wollen, selber bewaffnen. Und im Extremfall haben wir das, was wir in Amerika und Südamerika beobachten können. Wir haben sogenannte gated communities. Also die Reichen schotten sich ab von der gefährlichen Umwelt, schließen sich quasi ein und lassen sozusagen die Kriminalität nicht mehr an sich heran. Das müssen wir unbedingt verhindern. Also wir brauchen ein Mindestmaß an öffentlicher Sicherheit. Und wird die Entwicklung dahin gehen, dass sich eben die betuchteren Menschen die Sicherheit kaufen können und die weniger Betuchten stärker Opfer werden. Ein weiterer Aspekt bei den Verbrechensopfern: Es ist ja in bestimmten Kreisen Opfer schon zum Schimpfwort geworden. Du Opfer. Und wir können aber ganz allgemein beobachten, dass es eine gewisse Verachtung des Opfers gibt in unserer Gesellschaft. Und dazu diese These: Verbrechensopfer werden zweimal Opfer, durch den Straftäter und dann zum anderen durch ihre Missachtung in der Gesellschaft und der Justiz. Ein besonders krasser Fall, der Fall Kachelmann. Da gab es eine Medienschlacht. Die einen Medien haben das vermeintliche Opfer unterstützt, die anderen haben den vermeintlichen oder mutmaßlichen Täter unterstützt. Und beschädigt sind beide Personen aus dem Prozess gegangen. Der vermeintliche Täter wie das vermeintliche Opfer. Vielleicht dann noch ein Beispiel aus meiner Referendarzeit. Ich war einem Richter zugeteilt, der hatte in einer Haftsache einen Mann in Haft zu bringen, der beschuldigt wurde, seine beiden Töchter im Alter von 15 und 16 sexuell missbraucht zu haben, in einer Zeit, wo die Mutter über Jahre oder Monate weiß, wegen Krankheit abwesend war. Irgendwann mal Jahre später hat sich die eine Tochter offenbart einer Jugendleiterin, und die hat es dann der Polizei angezeigt, und dann kam das Verfahren ins Rollen. Die Folge war, dass diese Familie in dem kleinen Ort, in dem sie wohnten, nicht mehr tragbar war. Das war ein Spießrutenlaufen auch für die Töchter und für die Mutter, die mussten wegziehen. Also das ist sozusagen, da werden die Opfer mit in Haftung genommen, und das ist ganz schrecklich. Wir können ein Stück versuchen, wenigstens im Strafprozess die Opfer zu schützen. Das ist in den letzten Jahren immer stärker ausgebaut worden. Ich nenne da nur so als Schlagwort der Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Medien sind da natürlich gar nicht glücklich, wenn sie nicht berichten dürfen. Wir haben die Videovernehmung von Opferzeugen, sodass die Opfer dann nicht mehr im Prozess in der Öffentlichkeit aussagen müssen. Und wir haben die Unterstützung durch den vom Staat bezahlten Opferanwalt. Also das sind alles Maßnahmen, um die Opfer zu stärken. Gleichwohl die Ächtung der Opfer in der Gesellschaft, die werden wir auf diese Weise nicht vollkommen beseitigen können. Dafür müssen wir natürlich sehr viel noch arbeiten. Ich komme jetzt, ich sehe gerade, ich habe noch 10 Minuten, zum letzten kriminologischen Begriff, die strafrechtliche Sozialkontrolle. Da gibt es die Binsenweisheit, Wichtiger ist, eine Straftat zu verhindern, als sie nachträglich zu bestrafen. Das ist zwar eine Binsenweisheit, wird aber in der Politik nicht immer befolgt. Häufig ist, wenn wieder schreckliche Vorgänge sind, der Ruf nach dem Strafrecht, nach härteren Strafen. Und der Gesetzgeber folgt diesem Ruf sehr häufig, ohne dass dann in der Wirklichkeit irgendetwas verbessert wäre. Aber viel wichtiger wäre natürlich, Kriminalität zu verhindern, indem man dort investiert. Also wir brauchen mehr Investitionen in Integrationsarbeit, in der Jugendhilfe, in der präventiven Polizeiarbeit. Diese letzte Woche gab es eine Meldung, die mich gefreut hat. Es gibt hier jetzt ein Haus des Jugendrechts in Göttingen neu gegründet, wo dann Polizei und Sozialarbeit und Justiz zusammenarbeiten, um an der Prävention von Jugendkriminalität mitzuwirken. Ein Satz, den man auch gerne hört und der uralt ist, von Erasmus von Rotterdam: Die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Sind wir also gerecht mit unseren Strafen? Strafen wir angemessen? Zwei extreme Beispiele. Vorletzte Woche kam das in den Medien. Eine Rentnerin wird wegen Ladendiebstahls von Waren im Wert von 18 Euro zu 4 Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Man muss dazu sagen, das ist war natürlich eine notorische Diebin, die ist nicht zum ersten Mal vor Gericht. Und irgendwann hat es dem Gericht sozusagen gereicht. Aber angemessen, bezogen auf den Schaden, sind natürlich 4 Monate Freiheitsstrafe nicht. Umgekehrt, auch ein klassisches Beispiel, allerdings schon ein paar Jahre her, Boris Becker wird wegen millionenfacher Steuerhinterziehung zu 2 Jahren Freiheitsstrafe zur Bewährung verurteilt und hat als freier Mann den Gerichtssaal verlassen. Das hat sich allerdings geändert. Inzwischen hat es der Bundesgerichtshof auch vorgeschrieben, den Tatgerichten, kommt nicht mehr in Frage, dass hier noch eine Bewährungsstrafe verhängt wird. Und der Fall Uli Hoeneß zeigt es ja, wo dann mehrere Jahre Freiheitsstrafe tatsächlich zu verbüßen waren. Also da hat sich etwas geändert, aber gleichwohl kann man natürlich die Frage stellen, ob das Maß des Schadens eigentlich dann auch hinreichend im Strafmaß Ausdruck findet. Eine andere These in dem Bereich: Wir brauchen das Strafrecht, um die Vergeltungsbedürfnisse von Opfer und Gesellschaft zu kanalisieren. Also Straftaten sind einerseits Verletzungen, aber sie rufen auch Wut hervor und ein Vergeltungsbedürfnis. Wenn wir das Strafrecht nicht hätten, wenn also diese formale Behandlung und Verarbeitung einer Straftat, dann könnten wir die Vergeltungsbedürfnisse nicht im Zaum halten. Das ist also die Idee, dass das Strafrecht sozusagen hier Grenzen setzt. Das ist übrigens schon die Idee dieses alten Spruchs: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Auch dort, das klingt zwar archaisch, aber auch dort wurden Grenzen gesetzt gegen die überbordende Blutrache. Auch dort hat man gesagt, es muss ein Maß eingehalten werden. Auch dazu werden wir einen Vortrag haben von Uwe Murmann, meinem Kollegen aus dem juristischen Fachbereich: Vergeltungsbedürfnis und Strafrecht. Was sind die angemessenen Antworten auf das Verbrechen? Und schließlich könnten wir Außenseiter und Kriminelle auch als Sündenböcke der Gesellschaft auffassen. Auch diese Auffassung ist vertreten worden. Dazu wird sich Herr Dieter Thome, Außenseiter oder Kriminelle, gesellschaftlicher Umgang mit radikaler Politik, aber auch mit anderen Formen, auseinandersetzen. Ich bin da besonders gespannt auf dieses Thema. Dann, das Strafrecht bestraft zwar, kommt eigentlich immer zu spät, es bestraft die schon in der Vergangenheit liegende Straftat, aber können wir trotzdem mit der Bestrafung auch etwas präventiv für die Zukunft bewirken? trägt das Strafrecht auch zur Vorbeugung bei. Wirken also Strafverfolgung und Strafandrohung generalpräventiv? Halten Sie die Allgemeinheit von Straftaten ab? Das ist die eine Frage. Im konkreten Fall, wenn wir einen Täter bestrafen, halten wir ihn von weiteren Straftaten ab? Also das nennen wir im Strafrecht Spezialprävention. Wirken also Strafrecht und die Verhängung von Strafen präventiv oder müssen wir uns eigentlich mit der Vergeltung begnügen? Also auch das wird Herr Murmann sicherlich in seinem Vortrag behandeln. Ganz grundsätzlich aus philosophischer Sicht wird Bernd Ludwig dazu referieren. Was hat die Freiheitslehre mit der Straftheorie zu tun? Philosophische Voraussetzungen von Prävention und Restitution und Retribution. Entschuldigung. So, Moment. Jetzt ein Satz, der Sie vielleicht erschrecken wird. Polizei und Strafjustiz können nicht alle strafbaren Handlungen verfolgen. Sie würden sonst daran ersticken. Also, wenn wir schon die bekannten Straftaten alle verfolgen würden und bis zum Ende in einem formalen Prozess mit mündlicher Verhandlung durchführen wollten, dann bräuchten wir die zehnfache Menge an Richtern und an Staatsanwälten. Also findet eine große Auslese statt, das ist der sogenannte Trichter der Strafverfolgung, von einem unbekannten Dunkelfeld ausgehend über die bekannt gewordenen Straftaten, über die Tatverdächtigen, dann hin zu denjenigen, die dann vor Gericht gestellt werden, bis am Ende dann eine kleine Minderheit übrig bleibt, die in den Knast gehen. Wenn wir sehen eben an diesem Beispiel, dass wir nicht alle hinten in den Knast stecken müssen, um ein funktionierendes System zu haben. Es genügt auch, wenn beispielsweise die Staatsanwaltschaft bei Bagatellfällen die Verfahren einstellt, unter Umständen gegen eine Geldbuße oder bei Jugendlichen gegen gemeinnützige Arbeit, ohne dass es zu einer Verurteilung kommt. Oder es genügt bei Erwachsenen, wenn man eine Geldstrafe per Strafbefehl auswirft und gar keine große Verhandlung stattfindet. In den meisten Fällen kommt es dann auch nicht zu Rückfällen. Das komme ich auch gleich dazu. Da gibt es einerseits die Volksmeinung, unsere Strafjustiz ist viel zu milde. Gegenthese, unser Strafrechtssystem hat sich bewährt. Ich kann dazu jetzt keine langen Ausführungen machen. Ich will Ihnen nur ein kurzes Schaubild zeigen, das Sie jetzt nicht insgesamt verstehen müssen. Das ist eine Rückfalluntersuchung, die ich zusammen mit Kollegen für das Bundesjustizministerium seit vielen Jahren mache. Das sind die Verurteilungen nach unterschiedlichen Maßnahmen. Und hier hinten haben wir die Rückfälle. Also was sieht man daraus? Zunächst einmal von den Verurteilten, von den justiziell Behandelten, werden zwei Drittel nicht mehr rückfällig. Die tauchen nicht mehr auf. Ein Drittel, kann man jetzt viel oder kann man wenig erachten, ein Drittel taucht wieder auf, aber meistens doch auch mit kleineren Straftaten, sodass die meisten noch mit einer Geldstrafe davonkommen, auch beim zweiten Mal. Und es gibt dann eine kleine Minderheit, die immer wieder auftaucht und die wir dann irgendwann mal auch im Knast finden. Aber insgesamt kann man nicht sagen, dass unser System im Hinblick jetzt auf diese Spezialprävention, spezialpräventive Wirkung zu milde wäre. Es gibt den schönen Spruch, den populistischen von Gerd Schröder, als der entsprechende Sexualstraftaten an Kindern verübt worden sind und wo eine große Aufregung geherrscht hat. Und dann hat er den Spruch getan, wegsperren und zwar für immer. Wenn man das bei allen Wiederholungstätern oder bei den schwereren Straftaten machen wollte, hätten wir sehr schnell überfüllte